Ja, guten Morgen, liebe Brüder und Schwestern. Ich habe euch etwas Basilikum mitgebracht. Der duftet schön, der ist in den letzten 2 Tagen richtig groß geworden. Vielleicht könnt ihr was erkennen. Die letzten sind groß. Das ist der typische Basilikum vom Lidl, Aldi oder so aus einem kleinen Topf. Und innerhalb kürzerer Zeit ist der bei so einem Topf größer geworden. Die Idee habe ich von Pierre und Margret, einfach mal umtopfen. Dann wächst was mehr. So, was hat das Ganze mit der Predigt zu tun? Naja, überlegt mal. Aber Titel der Predigt ist: In der Nachfolge Christi bleiben Glaube, Hoffnung und Liebe. Das sind unsere 3 Punkte, die wir heute haben: Glaube, Hoffnung und Liebe. Und die haben alle was mit Blumen zu tun. Und ihr habt sicherlich eine wunderbare Lieblingsblume. Die Frauen vielleicht eine rote Rose, vor allem dann, wenn sie von den Männern sind, eine Gerbera oder anderen, eine Gänseblümchen, eine Margerite oder einfach nur ein Blümchen. Sucht mal euch eure Lieblingsblume aus.
Tulpe.
Ich höre hier gerade Tulpe. Lieblingsblume. Und denk mal drüber nach, was sie tut. Wenn die Blume wächst oder wenn es ein Same ist, wenn es ein kleines Pflänzchen ist, dann hat sie Wurzeln, dann hat sie einen Stängel, dann hat sie Blätter und dann hat sie die Blüte da oben. Und alles richtet sich zur Sonne aus, damit es schön warm wird, aber auch damit die Photosynthese funktioniert. Deswegen diese schönen grünen Blätter. Photosynthese produziert Zucker und Zucker hilft zum Wachsen. Und ist ein Energiebaustein. Und in den Wurzeln, da kommen aus dem Erdboden Stoffe zur Ernährung, zum Bauen und zum Wachsen. Und das ist alles das, was wir brauchen, um selbst zu wachsen. Und wenn man jetzt noch den Wind produziert, ja, dann bewegen sich die Basilikumblätter oder eurer Blümchen. Ja, und so ist auch unser christliches Leben. Wir haben eine Sonne, wir haben eine Erde und wir haben mal wieder Wind, Wetter, Regen, Schnee, Hagel, und andere Dinge. So ist unser Leben. Und die Predigt soll heute Mut geben, im Glauben zu wachsen, in der Hoffnung zu wachsen und die Liebe zu leben. Und Beispiel der Blume. Wenn wir also über unser Blumendasein in Christus nachdenken, dann frage ich mich: Wie gehst du mit dir als Blume um? Wo, auf welchem Boden wächst du gerade? Ist das gerade im Gebirge, so wie gerade in Österreich, oder ist das gerade auf dem Flachland, wie hier im Niederrhein? Wo ist gerade deine Blume? Welche Wurzeln hat sie und woraus richtet sie sich gerade aus? Zur Sonne? Ist sie gerade in Zeit des Wachsens? Oder gerade des Sammelns von Energie. Oder gerade auch, ich weiß gerade gar nicht, wo Energie ist. Das sind die Fragen, die ihr euch stellen könnt. Basiert dein Leben auf den Werten von Christus? Oder denkst du nur so, dass dein Leben auf der Basis von Christus basiert? Und die schönen dunklen Seiten der Wurzel oder der Blume ist, ja, wenn was verwelkt ist, ich finde hier nicht wirklich was. Schaut man sich so ungern an, die dunklen Seiten. Und das tut ja auch weh, sich reinzugucken. Deswegen braucht man viel Barmherzigkeit. Muss man wissen, dass man geliebt ist, wertgeschätzt und geachtet. Aber da ist gerade was, was nicht so schön ist, was Altes abgestorben ist. Vielleicht gibt es was, was man absterben lassen kann, bei uns in unserer Blume gerade und sagen: Das lasse ich los, weil Christus mir die Gnade gegeben hat, neu zu wachsen, eine neue Kreatur zu werden. Alles das ist möglich. In Galater 6, Verse 3 bis 5, beziehungsweise 4 bis 5, steht etwas Wichtiges drin, wenn du dir über deine Blume Gedanken machst. Galater, Kapitel 6, Vers 3 bis 5. Vielmehr soll jeder sein eigenes Tun überprüfen. Dann kann er sich mit dem rühmen, was er selbst tut, und muss sich nicht mit anderen vergleichen. Jeder hat nämlich seine ganz persönliche Last zu tragen. Vielmehr soll jeder sein eigenes Tun überprüfen. Dann kann er sich mit dem rühmen, was er selbst tut, und muss sich nicht mit anderen vergleichen. Jeder hat nämlich deine ganz persönliche Last zu tragen. Die persönliche Last ist der Alltag, das Leben, was wir leben. Manchmal hat es auch eine Krankheit, manchmal eine Belastung bei der Arbeit oder andere Situationen oder einfach nur das ganz normale Leben. Aber das sollen wir besonders achtsam, damit sollen wir besonders achtsam sein, wo wir unsere Pflanze hinsetzen, wie wir wachsen, wo wir was suchen. Acht haben daran. Unser eigenes Leben überprüfen, wie es vor Christus steht. Dann können wir uns daran rühmen. Es ist interessant, dass man sich auch mal an was rühmen darf, als Christ zu sagen, das habe ich getan. Meine Last, mein Pflänzchen, mein Basilikum, mein leckeres Essen. Jede Blume hat sein eigenes Leben vor Gott, in der Natur, im Wind und Wetter und wird vor Gott geprüft, was gut wird. Gott hat Interesse daran, dass die Blume gute Frucht trägt. Ja, es gibt genug Beispiele in der Bibel, in der Jesus sagt, du Feigenbaum, du trägst keine Frucht und du wirst keine Frucht tragen, du sollst verflucht sein. Also es geht auch darin, Frucht zu tragen. Wie sieht es aus? Die Blumen, wozu sind die Wurzeln da? Wenn du die Bäume anschaust, die riesengroßen Blumen sozusagen mit den Nadeln, die Wurzeln untereinander haben ein Netzwerk gebunden und die geben sich, tauschen sich Nährstoffe aus. Das sieht man nicht, aber sie tauschen das aus. In den Wäldern reden gleichartige Bäume miteinander über die Wurzeln. Wie sieht es mit dir aus im Austausch des Leibes Christi? Das Bild der Blume ist sehr stark, aber es hat die Gefahr, dass man sehr individuell als Christ lebt. Gerade wir in der westlichen Welt sagen, wir sind christlich, weil alleine vor Gott. Und Gott sagt aber, du bist eine Braut. Das heißt, eine Gemeinschaft, die sich schön und heilig kleiden kann. Wie sieht das aus? Wie kann das gelebt werden? Auch die Frage nach Nähe zu dem Nachbarn, aber auch zu der Distanz. Was braucht es da? Was brauchst du als Blume zu leben? Und im Geistlichen, denke ich, gibt es drei Elemente, die wir brauchen. 1. Korinther 13, Vers 13. Was für immer bleibt, sind Glaube, Hoffnung und Liebe. Diese drei. Aber am größten von ihnen ist die Liebe. Wir brauchen, um zu wachsen, um zu leben in Christus, Glaube, Hoffnung und Liebe. Der Glaube ist nötig, um an das Himmelreich Gottes zu glauben und alles, was damit verbunden ist. Der Glaube ist wichtig, der Anfang sozusagen unseres Lebens in Christus. Was ist der Glaube? Da gibt es Leute, die da was zitieren können in Hebräer 11, Vers 1 bis 3. Und genau da gehe ich hin. Hebräer Kapitel 11, Vers 1 bis 3. Was also ist der Glaube? Er ist die Grundlage unserer Hoffnung. Ein Überführtsein von Wirklichkeiten, die man nicht sieht. Darin haben unsere Vorfahren gelebt und die Anerkennung Gottes gefunden. Aufgrund des Glaubens verstehen wir, dass die Welt durch Gottes Wort entstanden, dass also das Sichtbare aus dem Unsichtbaren kam. Hier geht es noch gar nicht so darum, Glaube an Christus als Retter der Welt und Retter von uns als Mensch, sondern darin, dass die Welt geschaffen worden ist durch Gott und dass wir eine Realität haben, die wir nicht sehen, beziehungsweise das, was wir sehen, ist Ausdruck einer unsichtbaren Welt. Wir sind Ausdruck einer unsichtbaren Welt. Wie wir leben, wie wir miteinander reden, ist Ausdruck von einer unsichtbaren Welt. Was in deiner Einstellung drin ist, wie der Heilige Geist in dir wirkt und wie dein Körper wirkt, wie deine eigenen Begierden wirken in dir, sind Ausdruck von deiner unsichtbaren Welt. Wir glauben, dass die Welt durch Gott geschaffen worden ist. Als Gott sagte, es werde Licht, wurde es Licht. Als er sagte, es werde Stefan, es wurde Stefan. Am 25.08.1870. Es werde die Gemeinde Christi in Düsseldorf und es wurde die Gemeinde Christi in Düsseldorf und wird es weiter bleiben. Der Glaube ist eine Realität, die wir nicht sehen. Der Glaube ist das, was uns rettet, was uns festhält. Und das lesen wir in Römer Kapitel 3, Vers 21 bis 26. Das, was nicht nur sichtbar ist, sondern das, was uns als Menschen, als jeder, der sich hier trifft im Gottesdienst, und auch darüber hinaus gibt es noch einige, die sich das auch glauben, aber das entscheidend ist für unsere Rettung in Christus, dass wir ein Leben leben können in Christus. Römer Kapitel 3, und das ist eine feste Zuversicht, etwas Unsichtbares. Das ist zwar niedergeschrieben in der Schrift, in der Bibel, aber es ist nicht real. Das sieht man nicht so wie mit den Blumen und Blättern. Das ist sonst nicht real, außer in so einer Gemeinschaft wie heute. Ich lese einmal vor. Römer Kapitel 3, Vers 22 bis 26. Es ist die Gerechtigkeit Gottes, die durch den Glauben an Jesus Christus geschenkt wird und allen zugutekommt, die glauben. Da gibt es keinen Unterschied, denn alle haben gesündigt und die Herrlichkeit Gottes verloren.
Richtig.
Doch werden sie allein durch seine Gnade ohne eigene Leistung gerecht gesprochen. Und zwar aufgrund der Erlösung, die durch Jesus Christus geschehen ist. Hat Gott auch den Beweis erbracht, dass er gerecht gehandelt hat. Ich fange nochmal an bei 22. Es ist die Gerechtigkeit Gottes, die durch den Glauben an Jesus Christus geschenkt wird und allen zugutekommt, die glauben. Da gibt es keinen Unterschied, denn alle haben gesündigt und die Herrlichkeit Gottes verloren. Doch werden sie allein durch seine Gnade ohne eigene Leistung gerecht gesprochen. Und zwar aufgrund der Erlösung, die durch Jesus Christus geschehen ist. Ihn hat Gott als Sühnopfer öffentlich dargestellt am Kreuz. Durch sein vergossenes Blut ist die Sühne vollzogen worden und durch den Glauben kommt sie uns zugute. So hat Gott auch den Beweis erbracht, dass er gerecht gehandelt hatte, obwohl er die bis dahin begangenen Sünden der Menschen ungestraft ließ, sprich Gnade bewiesen hat. Und heute beweist er seine Gerechtigkeit dadurch, dass er den für gerecht erklärt, der aus dem Glauben an Jesus lebt. Sehr kompakt, sehr eng, das war die gute Nachricht. Ich kann sie im Einzelnen nicht aufdosieren, weil ich glaube, da gibt es ganz, ganz viele Gedanken dazu. Aber es sagt etwas aus, das, was wir glauben. Die gute Nachricht glauben wir. Wir, jeder Einzelne von uns, hat gesündigt. Damals vor der Taufe. Und jetzt sündigen wir auch immer mal wieder. Narek plant, eine Predigt darüber zu machen. Ich hoffe, es wird spannend. Nächste Woche, genießt sie. Wir haben ein bisschen diskutiert. Es geht um diese Rettungsart und ähnliche Dinge. Wir alle haben gesündigt, damals als Mensch. Und dadurch haben wir die Gemeinschaft mit Gott verloren. Und nun hat Gott gesagt, lass uns mal auf Erden gehen und diese Menschen retten. Und zwar jeden. Lass uns ihre Sünde tragen, weil sie sich nicht selbst retten können. Ich kann mich nicht selbst retten. Jesus hat gesagt, ich gehe ans Kreuz und werde tragen diese Sünden. Und damit sind diese Sünden, diese Trennung von Gott weg. Ist weggewischt. Gott sagt ja zu dir. Du bist wunderbar gemacht und geschaffen und ich freue mich an dir. In dieser Gemeinschaft leben wir nun und das glauben wir nun auch. Und der Ausdruck dafür, dass wir das glauben und dass wir errettet werden und Anteil haben an dieser Rettung, geschieht in unserer Taufe. Wenn du also noch eine Taufe brauchst und du noch die gute Nachricht real erleben willst, nicht nur aus Glauben, sondern auch als Tat und aus der Vergebung der Sünden, dann lies und studiere in der Schrift. Ich lade dich ein, da diesen Weg zu gehen und lass dich taufen. Dadurch entsteht ein neues Leben, dadurch wächst eine neue Blume, weil der Heilige Geist in dir ausgegossen ist. Und dann kann die Frucht anders werden. Schön und herrlich, blattgrün. mit dem Blick auf die Sonne, auf Christus, auf Gott und verwurzelt in den Glauben. Der Glaube ist notwendig, um gerettet zu werden, um gerettet zu bleiben und bis in die Ewigkeit zu kommen. Er ist für uns gestorben, damit wir für immer mit ihm leben. Ganz gleich, ob wir noch am Leben sind, wenn er kommt oder nicht. Das ist eine feste Zusage, die wir haben. Er ist für uns gestorben, damit wir mit ihm für immer leben. Das ist unser Glaube und Zuversicht, die wir haben in der Taufe, in der Errettungstat.
Amen.
Das ist unsere Hoffnung. Da kommen wir zum zweiten Punkt. Die Hoffnung ist wichtig. Worauf hoffen wir denn eigentlich? Lass uns mal in Titus 3, Vers 7 gehen. Da steht drin, was unsere Hoffnung ist. So sind wir durch seine Gnade gerecht gesprochen und zu Erben des ewigen Lebens eingesetzt worden, auf das wir voller Hoffnung warten. Wir hoffen auf das ewige Leben. Jetzt sag mir nicht, dass das ewige Leben was Physikalisches, Reales ist, was du gerade erlebst, sondern ist was Unsichtbares, was mit Glauben beantwortet wird, was mit Glauben bestätigt wird, dass wir das ewige Leben leben. Ich glaube dennoch, dass Gott uns in unserem Leben Situationen gegeben hat, wo wir ein Funken Ewigkeit erleben dürfen. Sei es wunderbare Gespräche, wunderbare Erlebnisse, wo Gott, wo persönlich in deine Zeit und dein Leben hineinspricht und erlebt oder auch in unsere Erlebnisse. Gott hat uns als Menschen so gemacht, ihn in der Ewigkeit zu erfahren. Da gibt es, das wäre zu viel. Aber wir sind so geschaffen, in Körper, Geist und Seele das wahrzunehmen. Ein Teil dieser Ewigkeit. Eine Hoffnung kann wachsen. Also wenn du jetzt noch nicht an die Hoffnung, an das ewige Leben glaubst oder wenn diese Hoffnung, dass du da ankommst, nicht so gut stark ist, dann will ich dich ermutigen mit Römer 15, 13. Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und Freuden im Glauben, dass ihr immer reicher werdet an der Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Römer 15, Vers 13. Das heißt, wir dürfen durch den Heiligen Geist reicher an dieser Hoffnung sein. Das heißt, es darf wachsen. Ja? Wie der Gedanke der Blume, die wachsen kann, gedeihen kann und so ein großer Busch werden kann. Eine größere Blume, ein Blumenbeet sozusagen. Ja, die Hoffnung kann wachsen, dass wir gerettet sind, dass wir die Ewigkeit erleben, fahren dürfen und dass wir am Ende ankommen. Amen. Hebräer 10, 23 geht auch dahin. Lasst uns festhalten an dem Bekenntnis der Hoffnung und nicht wanken, denn er ist treu, der sie verheißen hat. Gott hat sie verheißen und Gott sagt, ich mache euch so, dass ihr an die Ewigkeit teilhaben könnt, sollt und werdet. Das hilft, Hoffnung zu halten. Gerade in der Schwierigkeit, wenn wir etwas Wind haben und Sturm und Regen, dann können wir an dieser Hoffnung freihalten. Das ewige Leben ist für uns verheißen. Wir sind Erbe davon und gibt es Zuversicht. Ja, warum erzähle ich euch denn was von der Hoffnung? Ja, weil es in der Schrift auch was steht. Und jetzt fällt mir da gerade auf, das müsste in 1. Timotheus 5, Vers 15 bis 18 sein. Ich gucke mal kurz noch nach, Moment. Es ist 1. Thessalonicher 4, 15 bis 18. Denn mit einem Ausspruch des Herrn kann ich euch versichern, dass ihr uns gegenüber, soweit wir bei der Wiederkunft des Herrn noch am Leben sind, nicht benachteiligt sein werden. Denn der Herr selbst wird vom Himmel herabkommen. Ein Kommando wird gerufen und die Stimme eines Engelfürsten und der Schall der Posaune Gottes werden zu hören sein. Dann werden zuerst die Menschen auferstehen, die im Glauben an Christus gestorben sind. Danach werden wir, die noch am Leben sind, mit ihnen zusammen in Wolken fortgerissen werden zur Begegnung mit dem Herrn in der Luft. Und dann werden wir für immer bei ihm sein. Damit sollt ihr euch gegenseitig trösten, ermutigen. Das ist unsere Verheißung, unsere Hoffnung des ewigen Lebens. Jesus wird wiederkommen. Er wird die Welt neu machen. Er hat die Welt, er macht sie neu, aber er wird sie zu diesem Punkt neu machen und sagen, jetzt regiere ich offensichtlich. Wo unser Glaube als Antwort war, und dann wird es real. Jesus kommt wieder und er rettet alle Menschen. Die, die zu der Zeit, also alle Menschen, die Christen sind, Verzeihung, da kriege ich gerade einen Kommentar, hier muss ich etwas klarer sein. Hier geht es um Menschen, die auferstehen, die an Christus, im Glauben an Christus gestorben sind. Das sind unsere Vorfahren im Glauben, die Nachfolger Jesus, das sind wir, die wir ewig leben und im Glauben wandeln und gestorben sind. Kann natürlich jetzt sein, dass Jesus morgen wiederkommt, dann sind wir die Zweiten. Dann werden die, die noch leben, wenn er wiederkommt, zu ihm im Himmel sein. Ich finde es interessant, dass im Vers 18 steht, darum sollt ihr euch gegenseitig trösten und ermutigen. Ermutigen wir uns auf die ewige Leben in der Hoffnung. Wenn wir Schwierigkeiten haben, wenn wir glücklich sind, wenn wir Freude haben, erinnern wir uns gegenseitig an das ewige Leben. Gemeinschaft, hey, come on, erinner, vergiss nicht, hier gibt es ein ewiges Leben. Wir haben nicht diesen Kampf um Geld, Macht und Reichtum und Ego, sondern wir haben den Kampf, mit im ewigen Leben zu sein, unseren Glauben. Das ist viel wichtiger. Silvia sagt immer mal wieder, ist nicht schön jetzt gerade, aber in der Betrachtung des ewigen Lebens ist das, was wir jetzt erleben, auch nicht so dramatisch. Und das hilft mir. Das hilft mir zu sagen, du hast ja recht eigentlich. Ein paar Millionen Jahre später sind wir in der Ewigkeit und das, was ich erlebt habe, war auch nur ein kleiner Funken. Vielleicht sind es nur 1000 Jahre, keine Ahnung. Lass uns mal in Römer 5 gehen. Kapitel 5, Vers 5. Warum können wir so stark in der Hoffnung sein auf das ewige Leben? Die Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden. Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Die Hoffnung, die wir haben auf das ewige Leben, wird ernährt durch die Liebe Gottes. Die Liebe Gottes ist aber in uns, haben wir erfahren in der Taufe und erfahren wir täglich, dass wir in seinem Denken, in seinem Wandel leben. Und wer erinnert uns daran? Der Heilige Geist. Der ist uns gegeben. Ist auch ein Glaubensinhalt, den wir haben. Der Heilige Geist ist uns gegeben. Wir haben also Glaube, Hoffnung und die Liebe, die zusammen wirken, damit wir wachsen. Ohne Glaube haben wir keine Hoffnung. Und ohne die Liebe haben wir keine Hoffnung. Und wir brauchen die Liebe als Bindeglied, sozusagen, hier zu lieben, hier zu leben. Glaube stärkt uns an, Jesus Christus zu leben, eine Realität, die unsichtbar ist. Die Hoffnung hilft uns, eine Zukunft zu haben und zu sagen, jawohl, wir kommen in die Ewigkeit. Und die Liebe ist das Schmiermittel, die Kraft, die Energie, hier zu leben. Ja, der Wind und das Wetter, was wir mal so alle haben, ist nicht unbedingt das Schönste. Und doch sagt 1. Korinther 13, 13, und die Liebe ist das Stärkste unter ihnen. Ja, warum? Weil das alle Dunkelheit und den Tod besiegt, den wir sehen. Ja, wir sehen Leid, Kriege, Kampf und Schmerz. Und dann können wir antworten, die Liebe Gottes ist größer. Lass uns daran festhalten und hoffen und eine Antwort sein, für alle Menschen in unserem Umfeld, unserer Art, auf der Welt, zu sagen, hier ist Gottes Liebe. Das ist das Gegenmodell zu der Dunkelheit, der Finsternis der Welt, zu dem Leid und Schmerz. Und ich rufe auf und ich ermahne, ich tröste und bitte um Mitmachen, dass dieses Licht, dieser Heilige Geist, diese Liebe stärker wird in uns. Und wenn einer von uns gerade schwach ist in der Liebe, so gibt ihnen Nahrung und Essen und Trinken, dass wir wachsen können an dieser Liebe. Und es wird viel gesagt, sie sollen lieben und so weiter. Ich möchte dazu nicht sagen, sondern wie geliebt wird, das ist ja individuell. Was mag ich als Liebe? Was drückt sich als Liebe aus? Aber die Liebe Gottes ist in Jesus Christus ausgegossen worden. Jesus ist gekommen, um uns zu retten. Das war Ausdruck der Liebe. Wie sieht meine Liebe aus zu dir? Wie liebt deine Liebe aus zu einem anderen Menschen? Wie sieht diese Liebe aus und drückt sie diese Liebe aus, die Jesus hatte für uns? Ist sie ähnlich? Ist sie gleich? Wie wirkt diese Liebe in deinem Herzen? Was muss aufgeräumt werden, damit diese Liebe leben kann und wirken kann? Was muss geklärt werden? Was kann verändert werden, zu sagen, ich kann frei diese Liebe leben, damit meine Blume wächst und gedeiht? Wächst und gedeiht. Was ist das für eine Liebe, die du hast? Was ist die Liebe für andere, wenn es schwierig ist? Wenn es gut ist. Lass uns mal in Kolosser 3, Verse 12 bis 14 gehen, um zu sehen, wie wichtig diese Liebe ist. Kolosser 3, Vers 12 bis 14. Weil Gott euch nun auserwählt hat, zu seinen Heiligen und Geliebten zu gehören, bekleidet euch mit barmherziger Zuneigung, mit Güte, Demut, Milde und Geduld. Ertragt einander und vergebt euch gegenseitig, wenn einer dem anderen etwas vorzuwerfen hat. Wie der Herr euch vergeben habt, müsst auch ihr vergeben. Doch das Wichtigste von allem ist die Liebe, wie ein Band alles umschließt und vollkommen macht. Liebe macht vollkommen. Lass uns wachsen wie diese Blume vor mir zur Liebe. Die Liebe ist die Kraft der Gemeinschaft. Die Liebe, wir erinnern uns an die Liebe durch das Abendmahl. Die Liebe Gottes an uns durch Christus, das Tod und die Auferstehung. Und wenn wir Brot und Wein zu uns nehmen, dann ist das genau das. Die Liebe Christi ist uns ausgegossen worden in unser Herz und wir können weitergeben. Bitte lass dich nicht hindern, durch irgendetwas, durch irgendwen diese Liebe zu leben. In diesem Sinne, behalte einen guten Dickkopf und sag, ich will ewig leben und die Liebe Gottes allen Menschen zukommen, zuteil werden lassen. Und nicht so, wie ich es will, sondern so, wie Gott es will. Und beharre darin, das zu finden und zu suchen. Ich möchte für Brot und Wein noch beten. Lieber großer Gott, allmächtiger Gott, vielen Dank, dass du uns Glaube, Hoffnung und Liebe gegeben hast, aber vor allem die Liebe, dass wir leben dürfen in dir, dass wir frei sein dürfen, dass wir etwas sehen dürfen, was sonst keiner sieht. Bitte offenbaren unseren Herzen, aber auch vielen anderen Menschen diese unsichtbare Realität, dass du lebst, dass du uns liebst und dass wir gerettet sein dürfen. Vielen Dank darum, dass wir uns erinnern dürfen an deinen Tod und die Auferstehung, was unsere Heiligkeit und Freiheit bedeutet. Danke dir für Brot und Wein und für dein Leben. Amen.